Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
5 Geheimnisse, um ein Energiemanagement aufzubauen. Willkommen zum Podcast Wertgeschätzt. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Wir bekommen einfach mit, dass das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz weiter ein Thema bei euch ist. Und wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung beim Industry Talk vom Rheinkreis Neuss, wo wir genau über das Thema Energiemanagement gesprochen haben. Wir haben sogar ein Kundenbeispiel mitgebracht. Und das erhaltet ihr heute in Form eines Podcasts. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Nehmt Impulse mit bei Rückfragen. Wie gesagt, kommt gerne auf mich zu. Und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Woche. Viel Spaß.
Struktur- und Strategie-Hacks.
Haben jetzt mal ein Praxisbeispiel mitgebracht von einem unserer Kunden. Das ist die Metag in Wuppertal. Und so würden wir auch gerne durch den Industry Talk heute auch durchgehen wollen. Starten natürlich erstmal ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten. Da wird der Andreas Hochstein so ein bisschen drauf eingehen. Zeigen auch nochmal auf, was ein Energiemanagement ist, weil viele denken, ja, das gibt's ja schon seit Jahren, aber wir haben noch mal ein paar interessante Aspekte mitgebracht, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Dann stellen wir uns ganz kurz vor, aber nur kurz. Also es ist hier keine Verkaufspräsentation, sondern wir wollen heute hier wirklich Content und Mehrwerte liefern. Andreas Will von den Bären wird dann die Sensorik vorstellen, also die Hardware und die Sensorik. Dann haben wir noch mal 3 Lifehacks, wo wir wirklich in den Unternehmen Geld sparen können. Das wirst du gleich nochmal vorstellen. Dann kommt das Praxisbeispiel bei Metag und dann gibt es natürlich ein bisschen provokant, gibt es Kohle vom Staat. Ja, gibt es Förderungsmöglichkeiten und wir zeigen auch auf, wie so ein Förderungsantrag auszusehen hat, beziehungsweise welche Schritte einzuleiten sind. Und dann haben wir noch ein kleines Angebot und zum Schluss hoffen wir, mit Ihnen in den Austausch zu gehen. Gerne auch schon vorher, wenn irgendwas nicht klar ist, bitte einfach die Hand melden und dann können wir, glaube ich, starten. Ne?
Ja.
Gut, dann muss ich gerade mal gucken, warum es jetzt hier gerade nicht weitergeht. Ah doch, Moment. Wo geht meine? Ein Moment, dann machen wir es so. Andreas, das ist eine Grafik oder Zahlen, Daten, Fakten vom Bundesamt Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die wolltest du drin haben. Warum wolltest du die drin haben? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen näher bringen?
Ja, wir haben ja jetzt eben auch kurz gehört, dass halt die Industrie sich bereits mit Energiemanagement oder mit Einsparungsmöglichkeiten im Bereich der Energie, der Umwelttechnik auseinandersetzt. Dieses ist jetzt eine statistische Erhebung, die habe ich letzte Woche bekommen vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Und hier ist aufgeführt, welche Industrie schon was an Energiemanagement-Produkten oder an Energiemanagement-Systemen einsetzt. Und wie man sieht, selbst in der energieintensivsten Industrie bewegen wir uns wirklich im unteren einstelligen prozentualen Bereich, wo Energiemanagement-Systeme laufen. Ja, es ist wirklich noch viel Potenzial nach oben.
Okay, aber was sind denn zum Beispiel hier die Bereiche? Also, dass man das nochmal klärt, hier bei 20% oder hier bei den kommunalen Behörden 17, was versteht man darunter? Es steht ja oben spezifische Energiemanagement-Produkte, was kann man da drunter?
Da werden halt spezifische Bereiche schon untersucht werden, Lastspitzen, dort werden gewisse Systematiken abgebildet sein. Zum Beispiel werden dort die Liegenschaften der Kommunen mit abgebildet werden. Also das sind Einzelbereiche aus dem System heraus, aber nicht ein komplettes System, was dann halt einfach nur, wo einfach nur bestimmte Bereiche angeguckt werden, Produktionsbereiche, Schulen, Kindergärten, aber nicht das Gesamte. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt wahnsinnig nachhaltig.
Okay, zum Beispiel ein klassisches Energieaudit, was ein TÜV Süd beispielsweise macht, würde da auch zum Beispiel reinfallen.
Ja, so eine 16247-1, die würde damit reinfallen, weil da sind ja größere Unternehmen auch verpflichtet zu. die umzusetzen. Allerdings ist es so, dass die Maßnahmen, die aus so einem Audit herauskommen, nicht zwingend umgesetzt werden müssen. Das Einzige, was gesetzlich gefordert wird, ist, dass das Audit gemacht wird.
Okay. Gut, woran liegt das denn? Hast du eine Erklärung, warum so wenig Branchen oder Unternehmen das Energiemanagement einsetzen?
Energie ist noch zu günstig.
Na gut, die Nachrichten sagen ja was anderes.
Scheinbar aber noch nicht. Also
okay.
Noch ist es nicht so, dass...
Das wäre ja vielleicht ein Punkt, was wir gleich in die Runde mal reinwerfen
können, ja.
Ob das genauso gesehen wird. Also ich habe vom Gefühl, man merkt das ja auch privat, also ich glaube, es tut schon weh. Okay, nehmen wir das gleich mal mit und vielleicht können wir da auf der Basis diskutieren. Was ich aber gerne heute auch nochmal mitgeben möchte, ist Energie... Aufnahme sind ja letztendlich auch Daten. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Unternehmen einfach digitaler werden müssen, weg von manuellen Prozessen. Und deswegen ist das nochmal eine interessante Grafik, Daten als Erfolgsfaktor. Und zwar für die Unternehmen, die auch Daten dann in Form einer Datenplattform einsetzen. Was ist eine Datenplattform? Das heißt, ich kann unterschiedliche Datenbereiche aufnehmen. Es können kaufmännische Daten sein. Das können technische Informationen sein wie IoT, aber auch die Energiedaten. Und man sieht an der Grafik relativ gut, wie erfolgreich dann die Unternehmen auch sind. Also man sieht es hier, wir sehen schon innerhalb von den ersten ein paar Jahren, dass hier entsprechende Verbesserungen herbeigeführt werden. Ne? Also 15% bei der Kundenzufriedenheit beispielsweise. Oder wir haben jetzt hier 11% kürzere Entscheidungsfindung. Was ist damit gemeint? Das heißt, die Daten liegen in der richtigen Form vor. Berichte können schnell erstellt werden und auf der Basis können Maßnahmen ergriffen werden.
Das wird sicherlich auch noch ein Grund sein, warum auf der vorherigen Folie zu sehen war, dass nicht so viel ist, weil die Digitalisierungsgrad natürlich in den Unternehmen auch und auch gerade in den Kommunen noch nicht besonders hoch ist.
Ja, genau. Also die Studie ist relativ aktuell, 2021 von Capgemini. Fand ich nochmal wichtig mitzugeben, zu sagen, wirklich, Daten können helfen und sind auch wichtig, um Transparenz zu schaffen und die Wertschöpfungskette auch sichtbar zu machen.
Ja.
Okay. Andreas aus Würzburg, kannst du dich noch kurz vorstellen, dass man mal weiß, mit wem man es zu tun hat?
Ich bin auf meinem kleinen Spektrum.
Mache ich gerne. Von meiner Seite aus, schönen guten Abend. Schön, dass ich hier dabei sein kann. Ja, zuerst zu meiner Person, Andreas Will, jetzt 51 Jahre alt. Ich komme aus Würzburg. Dort sitzt auch die Firma Bären.io. Die Bären.io, um es kurz zu machen, ist ein digitaler Ablesedienst. Also überall, wo früher jemand hin musste, um irgendwas abzulesen oder einen Inhalt abzulesen, einen Tankinhalt oder einen Zähler auszulesen, das machen wir jetzt alles digital. Also da hat man als Firma keinen Aufwand mehr und kann uns keine Kapazitäten mehr einsetzen. Genau. Vom Werdegang vielleicht zu mir noch ganz kurz. Ich war 20 Jahre lang bei einem Energieversorger aus Krefeld beschäftigt, habe da den Vertrieb geleitet im Süddeutschland und bin dann vor 2,5 Jahren zu den Bären, habe da die Vertriebs- und Marketingleitung übernommen. Genau. Was macht die Bären aus? Wir sind herstellerneutral, das heißt, wir sind jetzt nicht an einen Hersteller gebunden und sind dadurch sehr flexibel, auch was die Übertragungswege dann angeht. Es gibt ja verschiedene Übertragungswege, LoRaWAN, NB-IoT und. Da suchen wir eigentlich immer, je nach Objekt, den besten Übertragungsweg für den Kunden heraus, sodass Kosten-Nutzen passen. Genau, das so zu meiner Person. Und dann spiele ich den Ball schon wieder zurück.
Alles klar. Ich sehe den Chat nicht. Also Andreas, gibt es da schon irgendwelche Rückmeldungen aus oder können wir einfach weitermachen?
Ich denke, wir können weitermachen.
Alles klar, danke. Ja,
noch ein Andreas. Ja, stelle ich mich auch kurz vor. Mein Name ist Andreas Hochstein. Ich bin Inhaber der Compotech Consulting, mache Beratung im Bereich Energie. Energieeffizienz, Energiemanagementsysteme, bin zertifizierter Energiemanager, bin noch Dozent bei einem freien Bildungsträger für Energie- und Umweltmanagement und bin auch zertifizierter Auditor bei der BAFA für Energiedienstleistungen und Energieeffizienzmaßnahmen. Darf also auch ein Audit nach 16247-1 durchführen, was immer so der Anfang oft darstellt für ein Energiemanagementsystem.
Okay.
Ja,
Danke. Ja, dann vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Sven Göllner. Ich bin Gründer und kaufmännischer Geschäftsführer der Bimano GmbH und Bimano Cloud Solutions. Wir sind jetzt auch so aus der Startup-Phase längst raus. Wir sind jetzt schon fast 6 Jahre am Markt, haben aber die Bimano Cloud Solutions jetzt vor drei Jahren gegründet und sind ein Softwareunternehmen. Und wenn man uns fragt, was wir machen einfach aus komplexen Daten einfache Daten. Dafür haben wir eine Software-Applikation geschrieben im Art Low-Code-Ansatz und können die Daten sehr, sehr schnell zur Verfügung stellen aus unterschiedlichen Bereichen. Das können sein Industrie 4.0-Daten oder halt ganz klassische kaufmännische Daten. Also da sind wir ziemlich breit aufgestellt. Dann noch wichtig, wir haben einen Podcast ins Leben gerufen letztes Jahr, der nennt sich Wertgeschätzt. Da behandeln wir solche Themen wie Datenstrategie, Transformation, Digitalisierung, aber wir hatten jetzt auch mehrere
Podcasts mit Energiemanagement.
Management, ja. ESG, Nachhaltigkeit, wir laden da auch immer Experten zu ein. Dann vielleicht, es geht gar nicht darum, hier ein bisschen zu trommeln, aber die Themen werden halt aufgegriffen. Und das sieht man, wir waren mit einem anderen Thema halt auch schon mal bei RTL im Fernsehen. Da haben wir eine Sensorik-Auswertung gemacht beim Maschinenbauer aus Solingen. Sehr erfolgreich zusammengearbeitet und haben dieses Beispiel mal gezeigt. Und das Thema wird halt immer akuter und deswegen wird man auch einfach sichtbarer. Ne? Ja, privat fahre ich jetzt auch ein E-Auto, bin begeisterter Fahrer und deswegen passt es auch gut zum Thema. Und dann können wir eigentlich jetzt sofort in die Thematik einsteigen. Ne? Wir haben was mitgebracht und zwar, das war ja deine Idee zu sagen, was können denn Unternehmen jetzt machen? Wir haben 3 Lifehacks und starten wir doch mal mit dem ersten.
Ja.
Ermittlung von unnötigen Verbrauchern.
Ja, das ist das erste und das mit Sicherheit auch interessanteste. Jedem Unternehmen sage ich, die ja mich jetzt beauftragen oder in die ich reinlaufe, sage ich, pass mal auf, alleine nur beim Durchlaufen werde ich schon mindestens 10-15% Energieeinsparung sehen, Verbraucher sehen, Verschwendung sehen, die im Endeffekt mit ganz wenig Investitionskosten direkt zu realisieren sind. Oft ist es halt wirklich einfach nur notwendig, dass man es mal visualisiert, dass man es sieht. Ja, man ist ja blind, betriebsblind, wie man so schön sagt. Und von daher ist es immer mal wieder ganz wichtig, dass man halt einfach mal Daten zur Verfügung hat, diese visualisiert und durch die Visualisierung werden einem so viele Einsparungsmöglichkeiten auffallen, an die man eigentlich schon gar nicht mehr gedacht hat.
Okay. Andreas Will aus Würzburg, kannst du noch mal kurz sagen, was wir hier sehen? Ne? Also wir haben ja hier entsprechende Stromleitung, hier ist ein Sensor. Kannst du mal das Grundprinzip noch mal kurz wiedergeben, damit das auch klar wird, was wir mit dem Bild aussagen wollen?
Also wir können recht spezifisch Sensoren setzen und Zähler setzen, um die einzelnen Anlagen oder Abteilungen auch auszulesen. Also wo genau sind die Stromfresser, wo verliere ich die Energie vielleicht unnötig? Ja, erstmal die Datenerfassung, wo geht meine Energie hin und macht es da Sinn oder nicht? Das sieht man dann in eurer Übersicht dann später im Dashboard. Aber hier kann man dann recht spezifisch in den Abteilungen die Sensoren setzen, die Zähler setzen, um dann zu erkennen, wo fließt die Energie hin.
Genau, und das macht ihr ja immer, macht ihr auch eine Begehung bei den Unternehmen und schaut genau, wo macht es wirklich Sinn. Also Ziel ist auch nicht, das Unternehmen mit Sensorik voll zu kleistern, sondern wirklich ganz gezielt und später, wenn die ersten Daten vorliegen, zu überlegen, gibt es weitere Messräume. Aber was man hier auch bei dem Bild nochmal mitnehmen kann, es ist ja auch einfach, ne? Das heißt, der Hauselektriker kann das auch eigenständig installieren, da musste keiner von euch nochmal raus, sondern man schickt die Sensorik dahin, die ist schon registriert, das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Das ist eine Art Plug-and-Play-System und dann können die Daten aufgenommen werden. Ne?
Ja, genau so ist es. Also es ist, wie sagt man so schön, out of the box, der Hauselektriker, der installiert nur noch die Dinger, ist recht einfach und innerhalb von 10 Minuten, wenn das installiert ist, haben wir schon die ersten Daten, Plug-and-Play.
Genau, und die Kunden können ja auch immer frei entscheiden. Wollen sie die Daten mit ins Netz bei sich reinnehmen, über ihr Unternehmensnetz? Oder in dem Fall sieht man das, wird es dann per LoRaWAN gefunkt, also dann ist man auch außerhalb. Ne? Das gibt ja auch mehrere Verfahren, da muss man einfach klären, was wünscht der Kunde bezüglich der Sicherheit, ne? was macht da Sinn? Mhm. Aber das sind Rahmen, die man ja im Rahmen der Anforderungserhebung dann vornimmt. Kommen wir aber nachher auch nochmal dazu. Habt ihr noch was dazu? Weil dann würde ich zu dem zweiten. Nein? Okay. Ja, das ist auch nochmal ganz interessant. Das zweite Thema, Lastgang, Leistungsspitzen. Kannst du das auch mal an einem praktischen Beispiel erklären? Du hast ja immer das eine Beispiel, das du bringst zum Jahresende, wo dann diese Leistungsspitze kommt.
Ja, Lastgang und Leistungsspitze ist natürlich einer der wesentlichen Punkte, die man am Anfang schon bei der Einführung eines Systems immer mit betrachtet, weil diesen Lastgang kriegt man ja auch im Endeffekt schon von seinem Energieanbieter als CSV-Datei geliefert und man kann ihn dann visualisiert darstellen. Der wesentliche Punkt ist ja, dass man die höchste Viertelstunde im Jahr an den Netzbetreiber bezahlen muss. Abhängig davon, wie viele Stunden durchschnittliche Jahresarbeitszeit vorliegt, können das schon ganz schön erhebliche Kosten sein. Und natürlich diese Lastspitze, das kann eine Viertelstunde am 31.12. um 23.30 Uhr sein. Wenn ich da die höchste Lastspitze habe, zahle ich bis zum 1.1. des Jahres rückwirkend diese Lastspitze. Und das kann erhebliche Kosten verursachen. Von daher ist das immer ein Punkt, auf den man achten sollte und der natürlich dann auch, wenn man das Ganze digitalisiert hat, mit vernünftigen Systemen hinterlegt, auch ein Alarmzeichen gibt, wenn diese Lastspitzen gerissen werden, wenn diese Grenzwerte gerissen werden, die man dort in den Managementsystemen einstellt, dann weiß man sofort, oho, guck mal, da muss ich jetzt aber schnell was tun. Das ist schon immer ganz wichtig.
Okay, ich hätte mal eine Frage, du hast ja gerade erzählt, man kriegt ja Daten von den Stadtwerken beispielsweise.
Ja, wenn man eine RLM-Messung hat, also über 100.000 Kilowattstunden im Jahr Verbrauch.
Aber ich habe nur 15 Minuten Werte drin, ne? Das sind ja kumuliert.
Das muss das man. Das ist wissen. Auch schon kumuliert, ja.
Nur das kumuliert, sind, ne? Das heißt, ich habe nicht die Sekundentakte.
Nein.
Und damit ist ja eigentlich eine Datenanalyse für dich als Energieberater kaum möglich, ne?
Ja, es ist schon eine erste Datenanalyse, aber natürlich ist es nicht die Tiefe, die man hinterher haben will, um dann tatsächlich auf die maximalen Leistungen zu kommen, um auch die Hauptverbraucher zu finden, um vielleicht auch dann Motoren zu erkennen, die schon kurz davor sind abzurauchen, weil die ziehen am Anfang sehr viel Leistung und man sieht es dann relativ einfach in dem Leistungsspitzen, was da gerade passiert.
Okay.
Ja, und Sven?
Ja?
Ich habe eine Wortmeldung zwischendrin, passt vielleicht ganz gut. Habt ihr dazu irgendwie Beispiele, Zahlenbeispiele? Kannst du da vielleicht auch was nachliefern irgendwie?
Ja, also wir haben Lastgänge da, wir haben CSV-Dateien vorhanden. Inwieweit wir können Beispiele bringen, ja. Wir können mal was aufzeigen, wie das aussehen kann.
Alles klar.
Aber man sieht ja auch hier auf dem Bild, linke Seite, dort ist ja schon so ein Lastgang in einfacher Form mal gezeigt. Einmal natürlich der Verlauf der Last an sich und einmal der Preis, der da eine Rolle mitspielt. Und das über die vielleicht Zeit und über den Verbrauch, also die Kilowatt.
Genau, da kam, glaube ich, jetzt noch was. Ne? Also ich habe gerade gesehen, da kam eine Frage aufgepoppt.
Ab welchen Strommengen kann der Kunde von Grundpreis und Arbeitspreis auf Arbeit und Leistungsvertrag wechseln? Hat er ein Anrecht auf Wechsel?
Also jeder Kunde größer 100.000 Kilowattstunden wird eine registrierte Lastmessung haben, muss er haben. Jeder Kunde, der mehr als 100.000 Kilowattstunden Energiestromverbrauch hat, muss eine registrierte Lastgangmessung haben. Und der hat auch das Anrecht, seine CSV-Dateien am Monatsende vom Energielieferanten zu bekommen. Mhm. Also das ist gesetzlich geregelt. Es gibt jetzt ja die neue Verordnung Digitalisierung, das neue Gesetz, und darin wird ja auch diese Smart-Meter-Geschichte nach vorne gepusht. Da ist es so, dass jeder Kunde größer, ich glaube, 6.000 Kilowattstunden mit einem vollelektronischen Zähler ausgestattet werden, also mit einem elektronischen Messsystem, also einer, intelligenten Messsystem ausgestattet werden soll von den Netzanbietern in einem bestimmten Zeitrahmen, abhängig von den Kosten. Das ist noch relativ neu. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Günstiger wäre es gewesen, man würde die regulierte Lastgangmessung runterbrechen, würde sagen, jeder, der über 30.000 Kilowattstunden hat, kriegt jetzt eine regulierte Lastgangmessung, dann habe ich die Daten. Ja, man macht es halt wieder kompliziert und macht halt da ein sehr kompliziertes, intelligentes Messsystem rein mit sehr viel Aufwand. Was es dann hinterher bringt, wird sich noch zeigen.
Okay.
Okay. Da kam, glaube ich, noch was rein.
Ja, genau. Also aufbauend auf die erste Frage kam dann noch der Fragensteller, der Herr Ortmann, hat einen Kunden mit 480.000 Kilowattstunden im Jahr und Lastgangszähler, der dennoch Grundpreis und Arbeitspreis zahlt. Da wäre doch besser, wenn er einen Vertrag mit Arbeit und Leistung hätte, oder?
Ja.
Oder geht sowas?
Ja. Okay. Das geht. Also er muss dann einen Individualvertrag machen. Mhm. Er muss dann mit seinem Energieanbieter reden und er kann dann auf einen Individualvertrag gehen. Den muss er mit dem Energieanbieter dann aushandeln, was möglich ist. Mhm. Alles klar. Also da muss man tatsächlich dann auch auf die Energieanbieter zugehen, wenn man solche Energiemengen verbraucht, dann sollte man da sich schon mit auseinandersetzen.
Hat er dann Recht auf einen dynamischen Stromtarif?
Also ein dynamischer Stromtarif wird schwierig werden. Weil erstmal muss man einen Energieanbieter finden, der einen dynamischen Stromtarif überhaupt anbietet. Und zum Zweiten muss man auch die technischen Voraussetzungen dafür haben. Also das ist nicht ganz so einfach. Was jetzt hier unser Kunde zum Beispiel auch macht, ist, dass er, sage ich mal, über die Börse, über seinen Energieanbieter, über die Börse dreimonatlich einkauft, so dass er sich flexibel, relativ flexibel hält und eigentlich nur vierteljährlich die Kosten fix geschrieben sind und das dann jedes Vierteljahr mit dem Energieanbieter neu verhandelt. Das heißt, er hat einen Grundbedarf, den hat er festgeschrieben. Und alles, was oberhalb dieses Grundbedarfs ist, wird dann vierteljährlich neu eingekauft.
Okay. Okay. Wäre es dann von Vorteil, wenn der Strom hauptsächlich in der Nacht verbraucht wird?
Ist auch wieder abhängig vom Netzbetreiber und vom Energieanbieter. Also das kann man auch nicht so sagen. Hängt davon ab, ob es dafür unterschiedliche Tarife in dem Bereich gibt.
Okay,
Verhandlungssache, alles klar. Ja. Okay. Weitere Fragen oder wollen wir weitergehen? Ich sehe es nicht genau.
Ich habe jetzt noch eine Anmerkung, vielleicht abschließend. Ja. Können ja später nach dem Vortrag nochmal drauf eingehen.
Ja, gerne. Ja.
Netznutzer können übrigens auch bei einem Verbrauch unter 100 Megawattstunden registrierende Lastgangsmessung mit dem Netzbetreiber vereinbaren. Der Zähler ist dann aber teurer. Ja.
Genau, das muss dann extra bezahlt werden. Also man, das ist dann eine freiwillige Vereinbarung, ja, die kann man treffen.
Ja.
Okay.
Ja, danke schön für die Rückmeldung oder Fragen, ja. Weil das, da lebt das ja gleich, wenn wir durch sind, können wir auch die Zeit nochmal nutzen.
Ja, gerne.
Ja. Genau, dann kommen wir zum dritten. Das ist ja auch nochmal ganz interessant, weil da spiegelt sich das ja wieder. Einmal die Ist-Daten, die mit der Sensorik aufgenommen, die ersten Berichte liegen vor und dann mal abzugleichen mit dem Energielieferanten. Ne?
Ja, das ist eigentlich auch ein Thema, was wir jetzt eben schon hatten. Also es geht halt wirklich hier darum, wenn man die Daten mal erhoben hat und weiß tatsächlich, was man verbraucht oder wie seine Verbrauche sind, dann kann man natürlich einen wunderbaren Vertrag auch mit dem Energieanbieter aushandeln, weil der hat ja auch Interesse daran, genau zu wissen, wie der Verbrauch ist, weil er muss das ja alles bereitstellen. Auch der Netzbetreiber hat dann ein großes Interesse dran. Also von daher ist das schon eine ganz wichtige Geschichte. Wenn man diese Datenaufnahme hat, dann kann man natürlich auch ganz anders verhandeln und auch ganz anders mit den Energielieferanten und Netzbetreibern reden. Man darf ja nicht vergessen, man redet nicht mehr nur mit einem. Ja, man hat ja heute aufgrund des Unbundlings in der Energiebranche unterschiedliche Partner, mit denen man dann verhandelt, besonders umso mehr Energie man verbraucht.
Okay.
Ja. Also da sind auch sehr interessante Möglichkeiten. Und was noch mit dazu kommt, ist halt, sollte man auch erwähnen, Ich habe bei einem Kunden, das ist jetzt schon eine Weile her, 2017 ebenfalls ein Energiemanagementsystem eingeführt. Und wir haben dann jemanden beauftragt, der einmal die Rechnungsprüfung übernommen hat. Der hat die Rechnungen tatsächlich geprüft und hat dann relativ schnell festgestellt, dass sie nicht in Ordnung waren. Der Kunde hat für 2 Jahre Energielieferung, die er falsch eingestuft war von der Leistung, hat er 40.000 Euro Rückzahlung bekommen. Das ist eine Energie-Aluminium-Gießerei aus Heiligenhaus gewesen. Und der Rechnungsprüfer hat uns gesagt, dass ca. 80-85% aller Rechnungen in der Industrie falsch sind von den Energieanbietern. Also da sollte man nicht unterschätzen, man wird da immer was finden. Auch ja. Wir haben ja jetzt schon was gefunden bei unserem Kunden, wo auch ja der Kunde viel Geld sparen kann, aber der Energieanbieter gar kein Interesse daran hat.
Okay. Genau, das waren die 3 Lifehacks, die wir mitgebracht haben.
Es gibt natürlich noch eine Reihe mehr, aber dafür reicht die Zeit nicht.
Genau, jetzt bin ich, glaube ich, gesprungen. Ja, wir sind ja bei dem Energiemanagement und das Energiemanagement ist ja schon lange im Begriff. Deswegen, ne, alter Wein in neuen Schläuchen. Das haben wir auch in den Diskussionen. Was ist jetzt die, warum sollte man es machen? Das Interessante ist, das ist vielleicht nicht jedem bewusst. Es gibt ja noch andere Aspekte und die haben wir mal aufgeführt. Wenn wir die Folien nachher verschicken, haben wir das auch nochmal im Detail. Wir picken uns heute nur mal 1, 2 Sachen raus, weil sonst wird es zu viel. Aber zum Beispiel einer der Gründe, warum gleich das Praxisbeispiel, die Firma Metag das gemacht hat, war die Lieferantenlistung. Also viele haben das gar nicht auf dem Schirm, dass zukünftig das Thema ESG, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichte benötigt werden. Und wenn man das nicht erfüllt, fliegt man einfach raus. Und dann ist es einmal Bestandskundenschutz, aber auch Neukundengeschäft. Das heißt, der Vertrieb hätte ja gar keine Möglichkeit mehr, entsprechend diese Aufträge da zu platzieren, weil man die Anforderungen gar nicht mehr erfüllt. Und das heißt, die Unternehmen, auch die kleineren, sind zukünftig gezwungen, die Informationen bereitzustellen. Und das ist ja...
Ja, das darf man ja nicht vergessen, dass halt die großen Unternehmen jetzt seit 2023 dazu verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, auch schon rückwirkend auf 2022.
Okay, aber da muss man mitgeben, die Daten müssen im System gespeichert sein.
Richtig. Und
man muss die analysieren
können. Ja.
Auch nochmal ein Punkt. Thema Nachhaltigkeit, da kriege ich so ein bisschen mit, dass auch steht zwar jetzt nicht hier drauf, aber auch Bewerber gucken da ziemlich genau drauf und wollen wissen, wie Nachhaltigkeit, also das Unternehmen das auch lebt, ist das jetzt
wirklich... Mitarbeitergewinnung.
Genau, haben wir nicht mit aufgeführt, aber ist auch nochmal ein Thema. Hast du da noch was zu sagen oder gibt es da nun...
Ja, bei Nachhaltigkeit spielen natürlich jetzt auch einige Dinge eine Rolle. Also es gibt ja im Bereich Verpackungsgesetz, es gibt Bereiche in der Entsorgung, Müll, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Gewerbeabfallverordnung, all diese Dinge spielen dann da auch rein und haben auch zu tun direkt mit dem Energiemanagement. Ja, weil wenn ich zum Beispiel auch ein Praxisbeispiel... einen Holzcontainer habe und dieser Holzcontainer 2-mal im Monat abgeholt wird oder ich mache eine Holzpresse und er wird dann nur noch alle 3 Monate abgeholt, habe ich eine erhebliche Energieeinsparung im Bereich Dieselkraftstoff, weil der LKW muss einfach weniger fahren. Mhm. Ja, also da auch das sind Dinge, die im Energiemanagementsystem mit berücksichtigt werden. Mhm.
Okay, dann hätten wir auf der rechten Seite auch nur rechtliche Grundlagen. Das fand ich ganz interessant mit den Getränkeautomaten in der Produktion, ne? Stichwort Steuerhinterziehung.
Drittmengenabgrenzung, ein leider viel zu unterschätztes Thema. Typisches Beispiel, man hat in seiner Produktion halt diesen Getränkeautomaten stehen. Und dieser Getränkeautomat wird mit der Energie versorgt, erneuerbaren Energie versorgt, die ich selbst produziere. Das heißt, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach und diese Solaranlage speise ich in mein Netz ein und versorge auch damit diesen Getränkeautomat. Wenn ich jetzt, bisher war es ja so, dass ich darauf dann die EEG-Umlage zahlen musste und vergünstigt hatte. Eine vergünstigte EEG-Umlage. EEG-Umlage ist ja jetzt weggefallen. Habe ich diesen vergünstigten Strom auch an den Getränkeautomaten abgegeben, der mir ja nicht gehört, den hatte ich gemietet. Und damit habe ich dort ein Problem der Steuerhinterziehung, weil eigentlich müsste der die volle EEG-Umlage für den Strom bezahlen, den er bezieht. Ist ein sehr gefährliches Thema, da die Zollbehörden und auch das Umweltamt sehr genau darauf achten, bei der Abgabe von dem Energieaudit 16247-1 oder bei Energiemanagementsystemen oder überhaupt einmal bei, wenn Sie im Zoll eine Energiesteuerrückerstattung machen, wird da genau nachgeguckt. Und dann, wenn Sie da keine Drittmengenabgrenzung vorgenommen haben, dann kann der Zoll bis zu 10 Jahre zurück die erstatteten Gelder zurückfordern.
Okay, man
sieht, also das kann richtig teuer werden. Also man muss da sehr vorsichtig mit umgehen. Das ist schon ein ganz heißes Thema. Krankenhäuser sind da besonders von betroffen, weil die haben ja sehr viele Drittmengenabnehmer, die haben auch oft eigenerzeugte Energie, aber auch viele Unternehmen.
Okay, schaffen wir heute gar nicht. Ne? Wir müssen ein bisschen auf die Uhr auch gucken, dass wir zeitlich dann auch fertig werden. Aber wir haben die Folien dann auch noch erweitert, wo das Thema einzeln nochmal angesprochen ist. Gucken wir mal weiter. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema Sensorik. Und da würde ich gern an den Andreas Will nochmal aus Würzburg übergeben, an die Bären. Und dann ist es genau jetzt dein Part.
Jawohl, vielen Dank. Übernehme ich den Staffelstab. Ja, wir hatten es ja vorhin, den ersten Folien habe ich es ja schon angedeutet, dass überall, wo früher jemand hin musste und einen Zähler ablesen oder einen Inhalt auslesen sollte, das machen wir jetzt digital. Hier ein Beispiel eines Wasserzählers. Wir haben links einen manuellen oder analogen Wasserzähler, den man ablesen muss. Mit Hilfe von Funkübertragung, oder wir fangen anders an, mit Hilfe von Auslesegeräten könnten wir jetzt diesen manuellen Zähler ausstatten mit einer Ablesung des Zählerstandes. Also man kann auch Zähler nachrüsten. Es kommt ein bisschen auf den Zählertyp an, aber in vielen Fällen geht es. Ja, das wäre dann der Zähler mit den Dichtungsringen drunter. Da ist so ein Aufsatzmodul drauf und dann setzt man die auf. Technik wird da immer besser. Wenn ich eh einen Zählertausch habe aus Eichfristgründen, dann kann man ja gleich mit dem, viele Wasser, zum Beispiel Wasserwerke, rüsten ihre Wasserzähler dann schon mit Funk aus, so dass man dann eben entsprechend wir die Daten abgreifen können. In dem Fall haben wir in der Mitte so ein LoRaWAN-Gateway, wo ich dann quasi in meiner Firma ein Funknetz aufbaue, genau. Hat eine sehr große Reichweite und eine sehr hohe Durchdringung, dieses LoRaWAN-Funksystem. Und das Schöne an dem LoRaWAN ist, also ich fange jetzt an mit einer Energiedatenerfassung in meiner Firma und kann dann bausteinmäßig immer mehr Module, andere Sensoren noch mit einfügen. Also zum Beispiel dann, wie warm ist meine Halle und. Also da gibt es ja für jedes Anwendungsgebiet gibt es einen Sensor oder einen Zähler. Das kann man dann wunderbar integrieren. Gerade im LoRaWAN-Bereich gibt es da sehr viele Sensorik. Ja, und dann greifen wir einfach die Daten ab und bereiten die Daten so auf. Man muss sich das vorstellen, ja, die Folie ist vielleicht ganz hilft mir da ein bisschen, das besser zu erklären. Wir sehen hier ganz links zum Beispiel die verschiedene Sensorik. Wir ziehen die Daten dann über auch wieder verschiedene Funksysteme, je nachdem, was wir dann objektbezogen einsetzen, welches Funksystem, LoRaWAN oder WM-Bus. Mittels dem Gateway sammeln wir die Daten und spielen sie dann auf unser Metering-Portal ein. Dort werden die Daten entsprechend aufbereitet und so zur Verfügung gestellt, dass das System von Bimano die Daten weiterverarbeiten kann. Es ist dann aber auch so, wenn ich jetzt vereinzelte Zähler habe oder andere Sensorik, wo sich ein LoRaWAN-Gateway oder ein Gateway an sich nicht lohnt, dann nutzen wir auch andere Übertragungswege. Dann hat der Sensor oder der Zähler schon eine SIM-Karte integriert. Und die Daten werden dann ohne Gateway direkt zu uns ins Portal geschickt. Die Daten sind natürlich bei der Übertragung verschlüsselt, werden bei uns im Portal dann entschlüsselt und so aufbereitet, dass es passt. Genau, also wir stimmen uns da vorher mit dem Kunden ab, welche Informationen willst du? Und danach wird dann der Sensor ausgesucht und auch die Übertragungstechnik. Genau.
Ja. Okay, Nächste Folie, Andreas.
Ja, gerne. Ich habe gerade die Chats noch verfolgt. Der Clemens Müller hat gerade angemerkt, dass bei digitaler Übermittlung bräuchte der Verwaltungsangestellte nicht mehr herumlaufen. Genau das ist Sinn und Zweck der Geschichte. Ja. Wie funktioniert es dann? Wie ist der Ablauf, wenn Sie sich jetzt entscheiden für so eine digitale Datenerfassung, für so ein Energiemanagement? Im ersten Schritt machen wir eine Bestandsaufnahme, eine Bedarfsermittlung. Wie gesagt, Sie sagen uns, was Sie sehen wollen, oder wir sagen, für dieses Energiemonitoring brauchen wir zuerst die und die Daten. Da hilft uns der Andreas Hochstein immer, um dann eine anständige Analyse zu machen. Genau. Also die Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, dann kommt ein Angebot. Im zweiten Schritt wird dann auch die Übertragungstechnologie, die geeignete für ihr Objekt dann herausgesucht. Jawohl, dann das Angebot dazu und im dritten Schritt kommt dann auch schon der Einbau der vorkonfigurierten Sensoren. Das Sven Göllner hat vorhin schon gesagt, Plug and Play, also es ist alles vorkonfiguriert. Der Hausmeister oder Elektriker oder Gaswasserinstallateur muss dann nur noch die Sensorik einbauen, den Zähler. Jawohl, und dann geht's auch nach Einbau, sind wir schon live, also es ist so alles geschalten, dass nach 10 Minuten wir die ersten Daten haben und dann auch schon zur Verfügung stellen können. Also das geht wirklich recht schnell, die Daten dann auch abbilden zu können. Ja. Und dann beim Go-Live die Datenerfassung, da kümmern wir uns drum. Wir überwachen dabei auch die Gerätefunktionen. Also wir können dann auch sagen, Achtung, hier ist ein Gerätdefekt, bitte mal überprüfen. Genau, und dann auch die Datenbereitstellung an Bimanu fürs Energiemanagement. Jawohl. Und der Benefit an der ganzen Geschichte, ich habe es schon angerissen in der vorherigen Folie, ich baue quasi jetzt zum Beispiel bei LoRaWAN oder anderen Systemen schon eine Grundlage dafür, um weitere Anwendungsgebiete mit einzubeziehen und mache quasi aus meiner Firma im ersten Step Energiemanagement, aber im zweiten Step könnte ich auch meine Firma zur Smart Factory weiterentwickeln. Genau, also durch ein Baukastensystem, die Weiterentwicklung des Systems und meiner Firma.
Genau, das, die Idee dahinter ist ja auch wirklich, dass der Kunde frei entscheiden kann. Ne? Also fange ich jetzt mit Sensorik bei euch an oder gehe ich an die Anlagen heran, hole mir die Daten raus. Das sind ja unterschiedliche Ansätze, die man verfolgt. Ne? Also man könnte jetzt auch nur mit euch das Ganze starten, wenn man sagt, im ersten Moment möchte ich nur eine Datenerfassung erstmal haben. Ne?
Ja.
Gut. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Wie haben wir das bei jetzt bin ich noch nicht zu, genau, wie haben wir das gemacht? Ein Praxisbeispiel, das ist jetzt das Unternehmen Metag aus Wuppertal, ein produzierendes Unternehmen für Präzisionsteile. Und auf dem Bild sieht man jetzt auch die Frau Schemann. Wir haben da vor kurzem den Digital Award von uns überreicht. Wir haben da halt auch mehr gemacht als jetzt das Energiemanagement. Und das wurde dann auch mal Zeit, dass wir auch mal die Erfolge dann auch feiern. Was haben wir denn gemacht? Ich würde das gerne mal so zeigen. Wir gruppieren das unter dem Fachbegriff Business Intelligence. Das heißt, wir wollen ja eine erfolgreiche Datenstrategie bei den Unternehmen einführen. Das heißt, wir gucken am Anfang, wo steht der Kunde? Ist der ganz am Anfang? Nämlich das Beispiel jetzt bei Metag war das so in dem 2021. Sie wussten, sie müssten jetzt hingehen und die erste Daten mal erfassen, auswerten. Da haben wir das bei die erste Aufgabe, das ERP, also die Warenwirtschaft, sichtbar zu machen, dass da entsprechende Berichte aufgesetzt werden im Vertriebscontrolling-Bereich. Und dann gab es auch erste Ideen, mal Maschinen aus der Produktion mit aufzunehmen. Und man sieht, das Unternehmen hat sich sukzessive weiterentwickelt. Wir sind jetzt schon auf dem Reifegrad 4. Und wir sind noch gar nicht am Ende, sondern jetzt geht es wirklich darum, den kompletten Wertschöpfungsprozess von der Produktion, also Industrie 4.0, das Energiemanagement im kaufmännischen Bereich zusammenzuführen. Und das kriegt man dann halt stückchenweise hin, ähnlich wie so ein Lego-Baukastensystem, dass ich sukzessive einen Anwendungsfall zum nächsten mache und ich kann auch die Daten miteinander kombinieren. Das bedeutet, die Energiedaten, die wir jetzt rausnehmen aus den Grunddaten wie Strom, Wasser oder Fernwärme, dann gehen wir da nochmal einen Schritt weiter und können dann auch die Verbräuche aus den Anlagen herausholen, wenn die Anlagen das auch hergeben oder werden die erweitert, das haben wir ja eben auch gesehen. Also das sind ziemlich viele Möglichkeiten, die man dann auch einfach hat. Genau, und was ist die Idee, die wir haben? Der Kunde steht halt im Vordergrund, das ist jetzt natürlich ein bisschen spielerisch dargestellt, aber wir begleiten durch die Experten, die wir haben, den Kunden von einer Stufe zur nächsten, um ihn wirklich hinzubekommen, dass er dann wirklich als datengetriebenes Unternehmen, und das wird ja die Voraussetzung zukünftig sein, auch Wettbewerbsvorteile dann auch zu erlangen. Also es ist ganz, ganz wichtig, aber es ist halt ein Prozess und das ist nicht von heute auf morgen, sondern ich habe auch die Mitarbeiter, die ich abholen müssen, weil die haben Angst, wenn wir da hinkommen und wollen irgendwelche Daten aus der Produktion beispielsweise auswerten. Ja. Wir müssen die abholen, müssen das erklären. Das sind ja wichtige Experten, die wir benötigen, wenn man auch zum Beispiel daran denkt, dass wir irgendwann mal vielleicht in die vorausschauende Wartung wollen, dann brauchen wir die Experten, die die Daten entsprechend anlernen, markieren. Also man sieht, das ist eine Kombination von internen Mitarbeitern, von externen Mitarbeitern. Und das Ganze macht dann wirklich auch Sinn, wenn man dann sukzessive die einzelnen Stufen auch durchgeht.
Ja, Sven, und was du natürlich wieder vergessen hast, ist, dass dieser Workshop für die Reifegradermittlung als kostenloser Workshop angeboten wird, als allererstes, dass man da halt einfach sich anmelden kann und dann auch die Möglichkeit hat, zu gucken, wie der Reifegradstand jetzt zurzeit ist.
Genau, das haben wir ja gleich nochmal und das ist ja auch, jedes Unternehmen steht ja an, das hat andere Bedürfnisse oder Anforderungen. Was ich aber nochmal mitgeben wollte, warum haben wir das Projekt so erfolgreich umgesetzt? Es besteht einfach aus mehreren Bausteinen. Das heißt, jeder Experte hat seinen Teil beigetragen, aber auch das Unternehmen selber, weil wichtig ist ja, dass die Geschäftsleitung auch erstmal eine Datenkultur schafft, also auch die Innovation bereiter überhaupt zu gehen, zu sagen, wir investieren in solche Technologien und in solche Maßnahmen war ja wichtig, sonst wäre man ja gar nicht auf die Idee gekommen. Man hätte ja auch ein Klassiker sagen können, wir machen ein Energieaudit und das reicht uns jetzt erstmal, sondern man hat verstanden, dass Daten, die man erhebt und auch analysiert, das heißt ja nicht nur die Daten zusammen, sondern es geht wirklich darum, was mache ich aus den Daten und wie kann ich Mehrwerte machen? Und da kommen wir auch zu der nächsten Folie. Das sind die 5 Schritte, die man machen muss. Das heißt, im ersten Schritt sammeln wir bereiten das Ganze vor, dann werden die sichtbar gemacht in Form von Berichten, Dashboards, dann werden die Daten analysiert und danach erfolgen die Maßnahmen. Das kann man hier an dem Beispiel ganz gut sehen, wie wir das jetzt in der Kombi gemacht haben. Im ersten Schritt sind die Bären hingegangen, haben eine Begehung gemacht zusammen mit dem Andreas Hochstein, haben genau geschaut, wo kann man jetzt die Grunddaten erfassen. Anschließend erfolgt die Konsolidierung, weil wir hatten nicht nur die Sensordaten, sondern wir haben auch kaufmännische Daten gehabt, Abrechnungsdaten von den Stadtwerken, verknüpfen das gegebenenfalls noch mit Produktionsdaten. Dann werden die ersten Berichte aufgebaut, die du uns ja auch vorgegeben hast, wie die auszusehen haben. Das Ganze ist ja auch entsprechend zertifiziert. Anschließend hat entweder der Energieberater oder die Mitarbeiter die Möglichkeit, eigenständig die Daten zu analysieren. Das kann man jetzt hier so ein bisschen sehen. Und das fand ich jetzt ganz zum Schluss. Wir sind fast am Ende des Projekts, schließen das jetzt im Februar erfolgreich ab. Ihr habt schon weitere Maßnahmen entdeckt, ne? Also wenn du das Beispiel mal nennst und was da auch preislich auch hintersteckt, ne?
Ja, ja. Ja gut, hier geht es jetzt um Abwasser. Metag hat sehr hohe Mengen an Wasserverbrauch. Da haben wir eigene Reinigungsanlage, Abwasseranlage. Und die Stadtwerke, also die Wasserwerke, bieten da einen geringeren Satz für an, wenn man nachweist, welche Mengen an Wasser im Endeffekt über diese Reinigungsanlage gelaufen ist. Also es ist ein Euro Unterschied pro Kubikmeter, der dort zu bezahlen ist für vorgereinigtes Abwasser oder für normales Abwasser. Bisher ist man halt einfach immer davon ausgegangen, naja, man muss halt zahlen. Und ja, jetzt können wir halt einfach einen weiteren Zähler einbauen, haben das vorgereinigte Abwasser und sparen dann 1 Euro pro Kubikmeter am Abwasser. Und das ist pro Jahr eine Menge Geld.
Genau, und das ist die Idee, ne? Sukzessive vorzugehen, mit den Daten zu arbeiten, Maßnahmen vorzuschlagen, was könnte man machen, und dann muss das Unternehmen entscheiden, tätigt man die Investitionen, ne? Genau. Und wie sieht das Ganze technisch aus? Das ist jetzt die Architektur, die wir gewählt haben. Man sieht vorne, man kann ja die Frage stellen, warum hat man nicht direkt auf die Bären aufgesetzt? Das Thema klappt, wenn man auf der Plattform bleibt und nichts anderes hat, ne? Also wenn ich nur die Sensordaten habe. Aber in der Regel haben wir einfach ganz viele zentrale Datenbereiche. Wir unterteilen das in der Regel also IoT-Daten. Wir haben kaufmännische Daten. Das können ERP-Systeme sein, Finanzsystem, wir haben Marketingdaten, offene Daten. Und diese Daten müssen ja aufgebrochen werden. Das sind sogenannte Datensilos. Und das ist halt schon eine Herausforderung, diese Daten zu konsolidieren und harmonisieren. Da steckt richtig Arbeit drin. Und das haben wir mit unserer Lösung letztendlich gelöst, indem wir mit einem Low-Code-Ansatz sehr, sehr schnell Daten aufnehmen können, bereitstellen. Wir bauen das Datenmodell auf, sodass hinten raus, und das ist ganz wichtig, ein ganz einfaches Datenmodell rauskommt, wo die Endanwender oder die Analysten oder die Datenkonsumenten mit diesen Daten arbeiten können und das auch verstehen. Das ist uns auch mal sehr, sehr wichtig, damit da keine Komplexität in den Berichten, in Power BI oder Tableau, wie sie alle heißen, entstehen, sondern jeder soll ja auf dem gleichen Datenbestand arbeiten. Und du kriegst die Information, kannst die Maßnahmen ergreifen, aber auch der Kunde selber ist in der Lage, eigenständige Berichte dann zu bauen. Das ist so die Grundidee. Und die Daten können dann auch wiederum verteilt werden, ne? Dass man die Daten auch austauscht, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit. Wenn man
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, man hat nicht nur Daten, die fürs Management wichtig sind. Man hat Daten, die für Produktion wichtig sind. Man hat Daten, die für Externe, für Banken, für Versicherungen. Man hat Daten, die für die Mitarbeiter wichtig sind, für den Vertrieb. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und das muss man natürlich auch dann immer wieder anders darstellen, Daten anders harmonisieren, um dann halt da auch die richtigen Aussagen zu präsentieren.
Genau, das zum Schluss noch, sicherlich interessant, wie lässt sich das Ganze fördern? Und da haben wir zwei Sachen jetzt mitgebracht. Es gibt natürlich viele Förderungsmaßnahmen. Du bist der Experte, wir können heute auch gar nicht alle aufführen, das ist wirklich viel, aber was man, also vielleicht kannst du die Punkte mal ein bisschen erklären, aber gleich wird es halt interessant, wie schnell das eigentlich geht, so einen Förderungsantrag zu stellen.
Ja, also ich sage, hier sind jetzt einfach mal ein paar Förderungen als Beispiel aufgeführt. Eine der wichtigsten Förderungen ist sicherlich Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, Modul 1 bis 5. Hier ist es Modul 1 bis 4 aufgeschrieben. 5 ist Transformationskonzept, das ist ein spezielles Modul. Das ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Förderungen im Bereich der Wirtschaft. Aber auch Energieberatung in Verbindung mit Effizienzmaßnahmen, wozu auch Energiemanagementsysteme gehören, wird gefördert bis zu einem gewissen Satz. Dann die KfW-Bank, das Darlehen, Energieeffizienzprogramme kennen sicherlich viele über Produktionsanlagen und Prozesse. Und dann gibt es noch einige Bundesförderungen, aber auch ganz, ganz viele Landesförderungen. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen wird da sehr viel gemacht über das Programm Progress NRW. Auch das besteht aus, ach, weiß ich nicht, wie vielen unterschiedlichen
Ja,
Teilen. Und da wird sehr viel Geld zur Verfügung gestellt.
aber das macht ihr ja dann wirklich in den Gesprächen, um zu schauen, welches Förderungsprogramm in Frage kommt, ne? Und das Letzte, da kommen wir jetzt auch schon fast zum Ende, das sind eigentlich die Schritte, ne? Es sind nur 5 Schritte gewesen, um diesen Förderungsantrag auf den Weg zu bringen. Und wir haben das damals im Dezember gemacht und innerhalb von 2, 3 Wochen gab es ja dann auch schon die Rückmeldung, ne?
Also die Bimano Energy Cloud ist förderfähig, ist in BAFA aufgelistet und die Förderung, die Beantragung war wirklich sehr, sehr kurzfristig und sehr schnell.
Genau, und das waren einfach die einzelnen Schritte, die man dann gemacht hat. Und das war ja auch das Ergebnis. Innerhalb von 2 bis 4 Wochen hast du dann den entsprechenden Bescheid bekommen und dann
Zuwendungsbescheid.
Zuwendungsbescheid. Und dann war ja nicht nur die Software-Applikation dabei, sondern es war die Hardware dabei, es war die Umsetzung
Genau.
dabei und bis zu 40%. Ne?
Ja.
Das ist genau das Ergebnis gewesen. Und das finde ich, ist ja dann auch ein weiterer Schritt für eine Investitionsmöglichkeit. Ne?
Ja, das gibt
Ja.
Sicherheit.
Genau. Und zum Schluss nur. Wer Interesse hat, was wir angeboten haben, dass jeder die Möglichkeit hat, mit den Experten zu sprechen. Einfach hier den QR-Code abscannen, dann gibt es Zugriff auf meinen Kalender, einen Termin einbuchen. Ich würde dann die Koordination vornehmen und dann hätte jeder mal die Möglichkeit, für sein Thema auf die einzelnen Experten zuzugehen
Ja.
und sich da auszutauschen, sich nochmal zu informieren, weil das Thema ist sehr umfangreich. Wir kriegen das halt nicht mal eben in 45 Minuten durch. Das soll ja heute nur ein Impuls sein und zeigt ja auch, wie man es erfolgreich umsetzen kann. Ne? Und jetzt können wir eigentlich in die Diskussion. Ich glaube, ein paar Fragen kamen ja jetzt nochmal.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt Nährwissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.